herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Heute ist Monika Vogler bei mir im Interview und wir sprechen über den Verlust ihres Mannes Tommy, der an Krebs viel zu früh verstorben ist. Und was sie daraus gemacht hat, sie hat nämlich ein Buch geschrieben, sie ist eine Buchautorin. Und wir hören jetzt gerne mal zusammen rein in unser Interview und lauschen ihrer Geschichte. Viel Spaß!
Ja, schön, dass du heute da bist in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich, dass du hier bist.
Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf, Eleni. Vielen herzlichen Dank, das ist wunderschön.
Sehr gerne. Und wir starten auch direkt rein. Ich habe dich ja schon angekündigt, aber magst du den Zuhörern mal erzählen, was deine Verlustgeschichte ist?
Ja, im Jahre 2017 ist mein Mann von uns gegangen, der Vater meiner beiden Töchter. Und der Tommy ist, nachdem er 3 Jahre ganz tapfer mit seiner Krebserkrankung gelebt hat und gegen sie gekämpft hat, dann verstorben.
Welche Art von Krebs war es?
Oh, das war wirklich auch noch ein ganz seltener, eine ganz seltene Krebserkrankung. Der hatte ein Adenokarzinom der Parotis. Das ist letztendlich wirklich ein ganz übler Bursche gewesen, der in der Ohrspeicheldrüse saß. Also wenn du quasi so hinter dein Ohrläppchen fassen würdest, egal jetzt ob rechts oder links, da hatte der so einen erbsengroße Verdickung und das war ein wirklich sehr, sehr bösartiger Tumor, der letztendlich dann seine noch bösartigeren Helferlein in den Körper ausgesandt hat und daran ist er dann gestorben.
Aber er wurde auch operiert und bestrahlt, also oder war das gar nicht mehr möglich?
Doch, also letztendlich ist es so, dass bei ihm leider viele, also im Nachhinein Schritte zusammenkamen, die unter normalen Bedingungen so gar nicht passieren würden. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie diesen ganzen medizinischen Umfang da auspacken, das würde einfach auch an dieser Stelle zu weit führen, aber Tommy ist halt, er ist halt operiert worden, dann haben sie erst den Tumor, also so einen kleinen Teil herausgenommen und danach ist er eben halt in unserer Heimatstadt in Dortmund dann in einer wirklich sehr umfassenden Operation dann nochmal sondern er ist dann eben halt von allen Restbeständen befreit worden des Tumors. Und dann haben die Ärzte aber gesagt, zur Sicherheit, ne, weil es eben halt ein sehr bösartiges Karzinom war, werden wir dann noch bestrahlen und dann machen wir auch noch eine Chemotherapie. Und dann gab es also wirklich auch eine sogenannte Remission, also eine Phase, wo er eben halt einen Status des Gesundens hatte. Und diese Phase hat aber gar nicht so lange angehalten. Dann fanden sich relativ schnell Metastasen in der Lunge. Und dann ist etwas geschehen, was normalerweise bei der Form des Tumors also nicht passiert. Der ist dann ins Gehirn gewandert. Also man sagt immer, dass es bestimmte Tumorarten oder bestimmte Metastasierungen gibt, die eben diese sogenannte Blut-Hirn-Schranke nicht nehmen. Bei ihm war das anders. Und ganz zuletzt war dann die Wirbelsäule befallen. Ja. Also es war schon sehr umfangreich. Und wir haben also auch wirklich neben der klassischen, und schulmedizinischen Seite halt immer auch versucht, auf der naturmedizin zu unterstützen Und ganz zuletzt ist Tommy halt auch noch mit unserer jüngsten Tochter nach Australien geflogen, in den Urwald, hat dort nochmal bei einem Aborigine ein paar Tage gelebt und ist mit ihm also auch nochmal, also ich sage jetzt mal, auch nochmal so auf die spirituelle Reise zu sich selber gegangen, ja, um nochmal so sich selbst zu zentrieren, so die Mitte zu finden. Das war für ihn nochmal eine sehr, sehr berührende Reise, muss ich sagen. Und es war auch seine letzte Reise dann, bevor er dann heimgegangen ist.
Und über welchen Zeitraum hat sich das erstreckt?
Das waren wirklich fast genau 3 Jahre. Also Tommy ist im November 2014 diagnostiziert worden und ist im Anfang Oktober 2017 verstorben.
Und so rückblickend ist das, also es war ja ein Teil eurer Ehe, ihr wart wahrscheinlich viel, viel länger verheiratet, aber war bestimmt eine ganz, ganz intensive Zeit. Also höre ich so raus.
Mhm. Absolut. Also wir haben als Familie über all die Jahre, also Tommy und ich sind insgesamt 18 Jahre verheiratet gewesen. Wir haben 23 Jahre als Paar zusammen gelebt. Wir haben als Familie immer sehr eng miteinander interagiert. Das war zum einen der Tatsache geschuldet, dass wir im Laufe unseres Zusammenlebens sehr viel umgezogen sind. Mein Mann ist beruflich dazu angehalten gewesen. Also ihm hat das auch gut gefallen. Also so alle 3 bis 5 Jahre haben wir mal so den Wohnort gewechselt. Und somit waren wir halt auch immer in der räumlichen Distanz zu unseren Freunden und auch zur Familie. Und wir haben niemals ein losgelöstes Leben von den sozialen Netzen, die uns umgeben und an denen wir auch wirklich intensiv immer geknüpft haben, gelebt. Aber letztendlich sind wir auf uns vier immer auch konzentriert gewesen. Natürlich ohne, also wir haben die anderen nie vergessen, aber wir waren immer so zu viert. Und als Tommy dann erkrankte, war es für uns, also es war, ich glaube, letztendlich etwas, was wir aus der Intuition herausgetan haben, ganz wichtig, dass wir diese Zeit, die wir miteinander gelebt haben, nochmal dadurch intensivieren, dass wir sie bewusster erleben. Also wir haben jetzt nicht uns jeden Tag gesagt, oh, wir müssen diesen Tag bewusst leben oder so, aber wir haben als Familie wirklich ganz intensiv miteinander gelebt. Ja, wir waren zum Beispiel niemals so die Leute, die jetzt mit anderen in den Urlaub gefahren sind. Wir haben Leute im Urlaub kennengelernt, ja, aber wir haben halt wirklich zu viert gelebt. Und wir haben auch trotz dieser vielen Therapien und dieser Phasen, in denen es Tommy gesund, also körperlich schlecht ging, haben wir trotzdem daraus viele gute Erinnerungen noch, an die wir uns immer noch sehr, sehr gerne zurückerinnern. Das ist also nicht mit so einem dunklen Vorhang zugedeckt oder mit einem dunkelgrauen Nebelschleier überzogen, sondern das ist auch hell, also wenn ich dorthin blicke.
Ja, und es hat euch als Familie, ne, auch noch viel näher aneinander gebracht, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch die Kinder, wir haben zum Beispiel etwas ein, also das war auch eine Situation, ich glaube, die hatte sich, das war, das, die hat sich so ergeben, das war so im Zusammenspiel mit uns. Es gab so die sogenannten Treppengespräche bei uns, ja. Also am Anfang war das so, da haben wir, wenn es so ganz arg war, also wenn so ganz viel auf der Seele lag oder so auch alltägliche Probleme irgendwie sich sehr konzentrierten, ja, dann haben wir oftmals alle zusammen irgendwann so am Abend auf der Treppe gesessen. Und als die Kinder klein waren, da gab es dann eben Kakao und einen Tee. Und je älter die Kinder wurden, also mittlerweile sind sie erwachsen, und diese Treppengespräche gibt es heute noch. Und heute sitzen wir dann manchmal mit einem Glas Wein dann da. Und dann sitzt jeder auf so einem dicken Kissen und wir lehnen an der Wand. Und dann hängen beide die Füße runter und der eine sitzt oben, oder wir kuscheln ganz eng zusammen. Aber das ist so ein Ritual gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher das kam. Aber diese Treppengespräche, die haben halt gut getan. Ja, also ich habe manchmal so an diese Geschichte mit der Wuttreppe gedacht. So, ne, lauf nicht weiter nach oben. Lass die Probleme nicht überhand nehmen, sondern wir konzentrieren sie jetzt auf einer Stelle und versuchen sie dann so aufzulösen. Ne? Und das machen wir heute noch.
Hm. Und hast du denn das Gefühl, dass Tommy dabei ist? Also spielt so, also das ist natürlich jetzt sehr spirituell, aber
Ja.
spielt sowas bei euch eine Rolle? Ist das?
Ja, das ist eine ganz, das ist eine wunderschöne Frage, finde ich, Eline. Das ist eine wunderschöne Frage, weil interessanterweise hat mich das vor gar nicht mal 2 Tagen eine Freundin gefragt, ob ich mit Thomas oder ob wir mit Tommy uns noch austauschen und interagieren. Ne? Für mich und für, also ich glaube auch für Marie und Emily ist es so, dass Tommy immer bei uns ist. Ich kann, also ich rede nicht jeden Tag mit meinem Mann. Also das mache ich nicht, aber ich spüre ihn. Also ich spüre genau, dass er da ist und auch Marie und Emily spüren das. Es gibt so Situationen, ich erinnere mich, als Marie zum Beispiel den Führerschein gemacht hat, ja, da hat sie ein Foto von ihm mitgenommen und ihre Fahrlehrerin, die neben ihr saß, hatte das die ganze Zeit in der Hand. Und sie hat die Fahrprüfung bestanden und sie hat sich so gefreut am Ende und hat sie vor Freude auch so geweint und hat dann gesagt, Papa ist mitgefahren. Und wenn die Mädchen sich heute von mir verabschieden und mit dem Auto unterwegs sind und sie, also Emily fährt halt, ne, nach Köln und Marie nach Berlin und sie fahren es halt oft und viel mit dem Auto, dann mache ich mir nie Sorgen, weil ich genau weiß, er fährt immer mit ihnen. Und das weiß ich einfach. Das weiß ich einfach. Das ist so.
Ja, ist ein ganz tolle Geschenk oder eine Kraft, die das auch für dich bedeutet, ne? Weil so kannst du ja auch loslassen, also deine Töchter in die Welt lassen sozusagen, aber es ist immer noch so ein Schutzmantel drüber, ja, dass
ja.
ihnen nichts passiert. Das ist total
ja.
berührend.
So ist es.
Und also sicherlich gab es in seiner Krankheit also schwierigere Phasen und bessere Phasen und Aufs und Abs und Gefühlschaos. Wie ist dir das denn nach dem Tod gegangen, als er dann wirklich gestorben ist und du die Beerdigung und alles hinter dich gebracht hattest oder so, das in seinem Sinne organisiert hat, kam da so dieses große Loch, wovon immer alle sprechen?
Nein. Für mich ist es so gewesen, nachdem Tommy gegangen ist, war es für mich völlig unmöglich, erst einmal zu verstehen, dass er nicht mehr wiederkommen wird. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr lange Phase, in der es für mich so war, dass Tommy jetzt auf Geschäftsreise ist, weil mein Mann ist halt viel unterwegs gewesen. Der hat jetzt nicht irgendwie wochenlang im Ausland irgendwie seine beruflichen Kreise gezogen, aber er ist halt immer wieder wirklich tagelang auch nicht zu Hause gewesen. Und für mich war das so, also sein Auto, sein Dienstwagen stand nicht mehr bei uns vorne auf dem Platz und Tommy war für mich auf Dienstreise. Und ich glaube, das war für mich auch in dem Moment erstmal ein Schutz. Und es war aber auch nicht so, dass ich jetzt mich da in eine, ich sage jetzt mal, in eine Parallelwelt gebeamt habe und gesagt habe, so, das machst du jetzt so, damit du damit zurechtkommst, sondern ich konnte das wirklich nicht glauben. Also ich habe wirklich getan. Also ich musste auch immer an den Satz unseres Bestatters denken, der zu mir gesagt hat, sie werden jetzt ein Leben abwickeln. Und so war das auch. Also das hört sich so sehr, ich sage jetzt mal, das hört sich wirklich nur rational an, aber ich hatte als diejenige, die zurückgeblieben war mit unseren beiden Kindern, fast kaum Raum, um wirklich zu trauern. Also es gab so Triggerpunkt, will ich es mal nennen, ja, wenn wir zum Beispiel, der Tommy war ein Fußballfan, also jetzt nicht jemand, der alle 14 Tage zum Heimspiel ging, aber der hat halt, ne, er hatte sich halt Sky runter besorgt und er liebte es, auf dem Sofa zu liegen und nachmittags Bundesliga zu gucken. Wir kommen beide aus Dortmund, also liegt das nahe, wir sind halt Fans des BVB und Tommy hatte in seiner Jugend mal bei Borussia Dortmund gespielt. Und wenn ich jetzt ein Spiel hörte oder auf WDR 2 irgendwie nachmittags das Radio anhatte, ich musste das Radio abstellen. Das konnte ich nicht. Ich konnte das nicht, weil ich genau wusste, das hat er jetzt immer gemacht, ja. Und das war für mich nicht möglich. Aber letztendlich war diese Situation, dass ich wirklich von jetzt auf gleich die Macherin war, diejenige, die die Verantwortung komplett übernahm, für mich eigentlich der Handlauf des Alltags, der mich nach oben zog, also an dem ich mich festgehalten habe und nach oben gezogen habe. Das heißt, deutsche Rentenversicherung und Tommys ganze Unterlagen von der Firma und Kindergeldkasse und was es da noch alles gibt. Ja, es gibt ja unfassbar viele Dinge. Es war zum Beispiel so, du hast es gerade angesprochen, Eleni, die Situation um die Trauerfeier. Also wir wussten, also das hatte ich mit Tommy halt auch noch besprochen, dass Tommy das nicht wollte. Also Tommy wollte uns das ersparen und ich wollte es den Kindern ersparen. Das, weißt du, es gibt ja Menschen, die kommen zu Trauerfeiern nicht, um demjenigen die letzte Ehre zu erweisen. Das sollte es im besten Fall sein. Sondern diese Trauervoyeuristen. Ja, wie sieht denn jetzt die trauernde Witwe aus? Wie traurig ist sie denn jetzt und so, ja? Und das wollte ich alles nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte, dass wir Tommy auf seinem letzten Weg begleiten. Und ich habe das in unser aller Sinne hoffentlich, also ich kann ja immer nur davon ausgehen, dass ich es so gemacht habe, wie es ihm auch gefallen hat, dass nur Marie, Emily und ich mit Tommy den letzten Weg gegangen sind. Und auch nur wir drei wissen, wo er ist. Das war ganz wichtig für uns. Mhm. Und auf der einen Seite hat mich das, glaube ich, gerettet. Aber auf der anderen Seite wächst diese Trauer ja in dir. Und dir habe ich erstmal keinen Raum gegeben.
Hast du Menschen damit verärgert, dass es keine Trauerfeier gab? Mhm.
Ich habe viele Menschen unverständlich zurückgelassen. Es gab Menschen, die haben es wirklich respektiert. Die haben verstanden, dass ich das jetzt nicht gemacht habe, weil das jetzt so gerade mir so in den Sinn gekommen ist, sondern dass ich damit etwas verbunden habe. Aber ich habe damit, also ich habe damit sicherlich auch vielen vor den Kopf gestoßen. Das ist mir sehr bewusst.
Mhm. Ja, so ein Abschied oder so eine Trauerfeier macht das Ganze natürlich auch ein Stück weit begreifbarer, ne? Also das ist ja auch ein schöner Teil sozusagen für die Angehörigen, dass sie das wirklich verstehen. Und du hast eben formuliert, so dass du es am Anfang nicht so begreifen konntest und gesagt, naja, ist auf Geschäftsreise, der kommt schon wieder, der ist im Urlaub, ne? Ist ja alles wie immer. Das ist ja so eine Tendenz, dass das für dich gar nicht so greifbar war, sondern dass dir dein Gehirn da quasi was vorgegaukelt hat. Ja, ja, der ist im Urlaub, ne? Und kommt schon wieder, alles gut. Mhm. Hätte jetzt damit zusammenhängen können, dass ihr gar keinen Abschied hattet, aber ihr habt ihn ja, glaube ich, auch, ist er zu Hause gestorben? Also wart ihr beim Sterbeprozess immer dabei? Das ist ja auch ganz wichtig, um dieses Begreifen, ne, dass man ihn auch noch mal spürt oder anfasst oder dann die Trauerfeier, dass es dann diesen Rahmen kriegt, dass man denjenigen dann auch wirklich übergibt sozusagen. Ne?
Ja, du hast...
Jetzt so meine Idee mit diesem, ne, weil du am Anfang sagtest, ach, er kommt schon wieder, ne, er ist auf Geschäftsreise, also war das ja gar noch nicht richtig verarbeitet. Aber du hattest ja diesen Abschied und du hast ihn ja, ne, du hast das mit den Töchtern gestaltet, was ja auch komplett in seinem Sinne war oder in eurem Sinne. Ne? Es passt auch zu euch, wenn du eben davon gesprochen hast, ihr wart sowieso immer sehr eng und so eine Einheit, ja. Also finde ich jetzt gar nicht so unschlüssig, das dann so zu lösen. Genau, aber dieses wirklich nochmal dieses Begreifen, dass es endgültig jetzt vorbei ist, ne?
Das ist richtig. Also du hast es gerade schon sehr schön auf den Weg gegeben. Marie, Emily, Tommy und ich waren hier zu Hause alleine, als Tommy sich von dem Leben hier auf der Erde verabschiedet hat. Wir waren zu viert, so wie wir immer gelebt haben. Und wir waren wirklich bei ihm. Also Marie und Emily haben ihren Papa im Arm gehalten und wir haben noch gemeinsam gesungen und wir waren wirklich zu viert. Und deswegen ist das einfach auch für mich so manchmal so ein bisschen ambivalent. Also auch wenn ich jetzt noch dahin zurückblicke, auf der einen Seite waren wir dabei. Also Tommy ist nicht in einem Krankenhaus gestorben und wir haben keinen Anruf bekommen, kommen Sie bitte, Ihr Mann ist jetzt gerade verstorben, sondern wir waren zu viert zusammen. Und obwohl wir zusammen waren und er hier zu Hause gestorben ist, war es trotzdem so, dass es für mich nicht greifbar war. Und es ist auch im Nachhinein so gewesen, dass ich Monate später darüber nachgedacht habe, dass ich, und das hast du auch gerade so schön, finde ich, angesprochen, dass ich andere natürlich um diesen Moment des Abschiedsnehmens beraubt habe. Aber ich glaube, dass dieser Egoismus, und so bezeichne ich das auch wirklich, weil das spüre ich auch, der war für uns in dem Moment überlebenswichtig. Also für mich war er überlebenswichtig und deswegen habe ich das auch so entschieden.
Ja, das passt halt, also ne, so wie du das schilderst, wir kennen uns jetzt nicht besonders gut, aber es passt halt so zu euch, zu eurer Einheit und du hast das so konsequent quasi fortgeführt und natürlich auch in seinem Sinne. Also er wollte jetzt auch keine große Trauerfeier. Und sich da auch frei zu machen, ne? Natürlich bestimmt waren andere Angehörige traurig oder verärgert oder wie auch immer, aber das hast du so aus deinem Herzen entschieden und für ihn und für euch und damit muss es auch für die anderen in Ordnung sein, ja? Also da muss man sich dieses egoistische eigene Recht sozusagen, ist es in meinen Augen der richtige Weg, das zu tun, auch wenn man damit jemanden vor den Kopf stößt.
Ja. Ja.
Und was würdest du denn sagen, also gibt's oder hattet ihr so eine richtige Bewältigung sozusagen? Ihr habt wahrscheinlich viel gesprochen, schon natürlich dadurch, dass es sich so über so einen langen Zeitraum erstreckt hat, habt ihr natürlich viel mit ihm geredet. Ihr habt wahrscheinlich nochmal ja auch alles so wissen wollen oder euch sehr intensiv wahrscheinlich ausgetauscht, aber ich meine danach mit deinen Töchtern wahrscheinlich auch immer im Dialog geblieben und einfach drüber gesprochen. Also ich glaube, dass ihr einen sehr offenen Umgang damit hattet.
Ja, das ist etwas, was für Marie und Emily heute ganz wichtig ist. Das ist auch etwas, was wir immer gelebt haben. Also von dem Augenblick an, als die Diagnose für Tommy im Raum stand, haben wir unseren Kindern das gesagt. Also du musst dir vorstellen, sie waren damals noch recht jung. Also Marie war 14 und hatte eine Woche vor der Diagnose meines Mannes selber die Diagnose einer chronischen Erkrankung bekommen. Also die war selber gerade aktuell im Krankenhaus. Und Emily war 13 Jahre alt. Und es war trotzdem so, dass wir sie immer über die Situation ganz wahrheitsgemäß in Kenntnis gesetzt haben. Das heißt, es gab auch solche Situationen, dass Tommy und ich in Düsseldorf in der Radiologie saßen, er im MRT gewesen war und die beiden Mädchen in der Schule, die sie ne, gemeinsam besuchten, sich via Handy auf irgendeiner Treppe dort verabredet, also man saß wieder auf einer Treppe, verabredet hatten, auf einer Treppenstufe und dort gesessen haben, bis eben halt der Anruf von mir kam und in der Regel waren die Nachrichten nicht gut. Und dann waren die beiden trotzdem in der Lage, wieder in ihre Klasse zu gehen und ihren Alltag dort weiterzuleben. Und diese Ehrlichkeit, die war sicherlich sehr hart. Manch anderer hätte anders gehandelt, hätte das anders gemacht. Und für uns war das aber wichtig. Für uns war das wichtig, damit sie nicht überrascht würden, wenn es eben halt sich in eine Richtung entwickelt, die dann irgendwann nur noch eine Straße hat und zu einer Einbahnstraße wird, deren Ende klar in Sicht ist. Und dadurch, dass die Mädchen dass Marie und Emily mit uns zusammen das gelebt haben, war es für sie nicht weniger schlimm, ihren Vater zu verlieren. Aber sie wussten von einem bestimmten Punkt an, dass es nichts anderes gibt. Und deswegen war es auch, nachdem Tommy gegangen ist, immer so, dass wir uns über die Dinge ausgetauscht haben. Also, dass ich ihnen erzählt habe, wie es jetzt so gerade aussieht. Wobei es da natürlich auch immer ganz wichtig ist, und das ist auch etwas, was man mit ganz viel Fingerspitzengefühl machen muss, gerade wenn die Kinder jetzt nicht so klein sind und zum Glück, sie können sich eben halt wunderbar an ihren Papa erinnern, weil sie eben halt schon größer waren, durfte ich natürlich auch nicht hingehen, diese Rollenverteilung in der Familie, ne? Das durfte jetzt nicht zu einem Ungleichgewicht werden, sondern meine Töchter sind meine Töchter, also unsere Kinder sind unsere Kinder und sie sind nicht meine Lebenspartner, ja, sie sind auch nicht meine Lebensbegleiter, das heißt, sie sollen mit mir nicht die Probleme lösen, aber ich war halt auch immer ehrlich zu ihnen, wenn ich zum Beispiel unter ganz großen finanziellen Problemen litt und es mir wirklich nicht schlecht ging und es mir wirklich schlecht ging und man mir das auch ansah, dann konnte ich nicht hingehen und sagen, ach, es ist alles ganz besonders und wir kriegen das alles schon hin, sondern dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, wir müssen diesen Monat mal wirklich hier so den Gürtel noch mal ein Loch enger schnallen, weil das geht jetzt gerade nicht, ja. Aber so und nicht unter dem Motto so, ja, wir müssen jetzt mal überlegen und hab da mal eine Idee, wie wir unsere wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommen. Das ging natürlich nicht. Aber ich war halt auch, und das hab ich halt mit den Mädchen zusammen fortgesetzt, wir waren immer ehrlich oder sind ehrlich zueinander.
Auch. Und wo hast du das gelernt? Diesen Umgang? Oder und du warst ja wahrscheinlich einig mit deinem Mann, aber
ja.
Wo, also aus welchem Körperteil habt ihr das entschieden, so damit umzugehen?
Das war eine Entscheidung des Herzens. Ich habe das intuitiv entschieden. Ich glaube, dass, also wenn ich da so im Nachhinein drüber nachdenke, mein Leben ist in vielerlei Hinsicht auch geprägt worden durch Unwahrheiten. Ich möchte es jetzt nicht Lügen nennen, ja, aber es gab so oftmals die Mentalität, wir kehren das mal lieber unter den Teppich. Ne? Und irgendwann sind wir so lange drauf rumgelaufen, bis es nicht mehr zu sehen ist. Und für mich war, oder für uns, also Thomas und ich haben das so gelebt, ist die Wahrheit ganz wichtig. Natürlich nicht, also etwas nicht zu erzählen, bedeutet aber auch nicht zu lügen. Nur ich habe für uns, oder ich habe auch, als Tommy ging, mit Marie und Emily dieses Leben so weitergeführt. Das war eine Entscheidung aus dem Herzen heraus, weil es mir ganz wichtig ist, wahrhaftig zu sein. Und diese Wahrhaftigkeit ist Teil unserer Familie. Also, und wir können uns auch, und das ist auch nicht immer leicht, weil Marie und Emily sind sehr starke Persönlichkeiten. Das ist auch nicht immer leicht, so diese Diskussion. Und dann auch mal zu sagen, so, bis dahin und nicht weiter. Ihr überschreitet hier jetzt gerade so eine imaginäre Linie. Ne? Also das entscheide ich und ihr macht euren Part. Oder ne, damit ist es jetzt auch gut. Ja? Aber das ist eine Entscheidung aus dem Herzen heraus gewesen, ganz klar. Mhm. Da habe ich nicht lange drüber nachgedacht.
Und das kommt dir jetzt an so vielen Stellen zugute. Also ne, eure Beziehung war immer gut, aber wenn man sowas zusammen erlebt und also das hat euch ja noch mehr zusammengeschweißt und begleitet. Also ne, diese Offenheit ist einfach so schön, dass jeder das sagen darf, was er möchte und da ehrlich ist. Und natürlich übertritt jeder mal irgendeine Grenze, wirst du auch mal gemacht haben und deine Töchter genauso. Aber wenn man sich das ehrlich sagen kann oder wenn da so ein offenes Miteinander ist, ist das ja einfach so so eine schöne Familie.
Ja, wir haben immer viel miteinander gesprochen. Das ist auch nicht wirklich, es ist nicht leicht gewesen an vielen Stellen. Also mein Mann ist auch ein ganz kämpferischer Typ gewesen, dem die Fairness über alles ging. Ja, es musste immer fair zugehen in den kontroversen und auch anstrengenden Auseinandersetzungen, die wir geführt haben. Aber es war immer wichtig, dass wir immer im Dialog miteinander geblieben sind. Das war ganz, ganz wichtig für uns. Ja? Und dieser Austausch ist, der ist, ich finde, wenn du aufhörst zu reden, und wenn es still wird, also Stille ist gut, kann ja jetzt nicht den ganzen Tag sich irgendwie in die Interaktion begeben, Stille ist gut, Aber wenn du aufhörst, miteinander zu sprechen, dann wird es schwierig, Eleni, finde ich.
Und jetzt hast du ja ein Buch geschrieben über deine Geschichte oder über eure Geschichte. Ja. War das eine Art der Bewältigung oder der Auseinandersetzung damit? Oder also welche Rolle spielt das Buch für dich?
Ich würde es tatsächlich auf zwei tragende Säulen setzen. Zum einen ist es tatsächlich eine Form der Bewältigung gewesen, mich nochmal zu vergewissern, was alles passiert ist, um nicht zu vergessen. Weil es ist ja so, du machst abgehakt, du tust abgehakt, du erledigst abgehakt, du entscheidest abgehakt, ja. Aber ich wollte es so gerne auch so ein Stückchen bewahren, weil ich heute darauf blicke und sage, wir haben das geschafft und wir haben das gut geschafft. Und darin schließt sich die zweite Intention. Es gibt so viele Menschen, die ein ähnliches Schicksal erleiden und tragen müssen und schwer daran tragen. Und jeder geht unterschiedlich damit um. Aber ich habe mir halt gedacht, es ist vielleicht eine Möglichkeit, den Menschen, die vielleicht jetzt nicht diese Worte zur Verfügung haben, so wie ich sie geschenkt bekommen habe, so wie es das Geschenk in meinem Leben ist, denen wollte ich einfach sagen, schaut mal, das ist unser Leben danach gewesen und wir haben auch einen wirklich, wirklich katastrophalen Verlust, das ist ein katastrophaler Verlust gewesen, ja, erlitten. Aber wir haben auch einen gemeinsamen Weg gefunden und ihr könnt das schaffen. Und dabei ist mir auch nochmal so wichtig geworden, also auch nochmal so in die Präsenz geraten. Wir haben jetzt, oder für mich ist diese Katastrophe gewesen, dass ich Tommy, meinen Mann, verloren habe. Für die Mädchen ist die Katastrophe, dass sie ihren Vater verloren haben. Es gibt so unterschiedliche Formen der Katastrophen. Es gibt Menschen, die gehen komplett in ihren Beruf aus. Die sehen ihren Beruf wirklich als Berufung und die verlieren diesen Beruf. Ja, denen wird gekündigt, die können darin nicht mehr weiterarbeiten, weil sie vielleicht einen Unfall hatten. Das ist eine große Trauer. Oder es gibt Menschen, die werden von einer chronischen Erkrankung eben halt befallen und können verlieren ihr altes Leben. Ja, und auch das ist eine große Form der Trauer. Oder zum Beispiel auf einmal gibt es einen Angehörigen, den du pflegen musst, ja, und worauf du überhaupt nicht vorbereitet bist und wo auf einmal dein Leben auch ein ganz anderes ist. Und auch das ist eine Form der Trauer. Menschen, die in der Pandemie jetzt komplett auf sich alleine zurückgeworfen wurden. Auch das ist eine unendliche Trauer, die sie in sich haben. Und es gibt so viele unterschiedliche Formen der Trauer. Meine Trauer ist ein Beispiel, aber ich möchte das gar nicht so eng fassen. Natürlich zielt mein Buch auf eine bestimmte Situation hin, aber es kann für viele vielleicht ein Impuls sein oder vielleicht in dem dunklen Raum, in dem sie sich jetzt befinden, vielleicht ein Streichholz sein, das man anzündet und irgendwo wird dann etwas heller. Und wenn es das wäre, dann wäre es etwas ganz Besonderes, finde ich, für mich, wenn es das in den Menschen berühren und bewegen würde.
Ja, steckt ganz viel mit Mut machen drin, ne? Also ja. Ne, zu zeigen, so war das bei mir und die, ja, dein Herz da zu öffnen, deine Gefühle wahrhaftig darzulegen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was anderen gibt. Also da bin ich von überzeugt, dass das resoniert sozusagen. Hat sich, also dieses Buchprojekt war ja auch jetzt keine schnelle Geschichte sozusagen. Ich glaube auch 2,5 Jahre, ne, ist ja ungefähr, also und Tommy lag, also bei ihm war das ja 3 Jahre, die Diagnose. Also ist auch nochmal interessant so zu wissen, dass die 3 Jahre du quasi mit 2,5 Jahren Buchschreiben dann nochmal so begleitet hast, also das hat auch eine Bedeutung. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte wissen, ob sich bei dir oder bei deinen Töchtern dadurch beruflich auch nochmal was geändert hat oder dass vielleicht deine Töchter dadurch, weil die waren ja ungefähr in der Ausbildungszeit oder in berufliche Orientierungsrichtung oder Abitur, aber hat sich dadurch nochmal was Grundlegendes geändert oder sagst du, nee, das ist so alles beim Alten geblieben?
Es hat sich grundlegend etwas geändert, besonders bei Marie, bei unserer großen Tochter. Marie wollte ursprünglich mal Journalismus studieren. Ja, die hat also gesagt, oh, schreib gerne und so, ne? Und irgendwann war da noch mal so Jura in der Überlegung. Oh, das fand sie aber dann zu trocken, weil Marie hatte furchtbare Angst vor Krankenhäusern. Es gab eine Sache in ihrem Leben, da hatte sie unglaubliche Angst vor. Ich erinnere mich noch daran, ein wunderbarer Freund von der Marie ist erkrankt, als der sehr jung war, da ist der 10 gewesen, da hatte der auch eine schwere Krebserkrankung und der musste halt zu einer besonderen Therapie in die Düsseldorfer Uniklinik. So. Und dann rief mich seine Mama an und sagte, Mensch, hör mal, Moni, magst du nicht mit Marie und Emily vorbeikommen? Und ich so, jo. Und ich sehe Marie heute noch vor dem Eingang der Kinderklinik stehen, wie sie zittert und diesen Fuß nicht durch diese geöffnete Tür bekommt. Sie hat das nicht geschafft. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und habe gesagt, guck mal, du kannst doch wieder rausgehen und schau mal, der Leon muss jetzt hier bleiben und du wirst dann gleich, wenn wir ihn besucht haben, darfst du wieder gehen. Ja, okay, alles klar. Und in diesem Moment, als Tommy dann erkrankte, beziehungsweise Marie ist auch erkrankt, also ich glaube, ich gehe jetzt auch nicht so weit, wenn ich das jetzt an dieser Stelle sage, also Marie hat eine Diagnose Diabetes Typ 1. Und das ist ja, ne, im Gegensatz zu Diabetes Typ 2 sind ja nur wirklich ein ganz geringer prozentualer Satz daran erkrankt.
Auch so und früh nicht, ne? Also das, ne, oder? So jung?
Ja.
Ist besonders,
ja,
ne?
Ja, 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 genau. Ja, also es, wie gesagt, es ist wirklich, wirklich früh gewesen. Und sie hat sich dann natürlich da hineingefunden. So, und dann hat sie, also Tommy ist 2017 gestorben, im Oktoberjahr, und Marie hat im Jahr danach, 2018, Abitur gemacht. Und dann hat sie gesagt, ich studiere Medizin. Und ich so, okay.
Du?
Okay, alles klar, okay. Und Marie hat dann auch wirklich, also die ist dann auch erstmal einen relativ steinigen Weg gegangen. Die hat dann 3 Monate Praktikum gemacht in der Uniklinik in Düsseldorf und hat dann ein halbes Jahr FSJ gemacht und hat dann den Studienplatz in Medizin bekommen und ist mittlerweile im 5. Semester und bin ich natürlich auch ganz stolze Mama. Sie hat ihr Physikum bestanden und da ist wirklich ein kompletter Change gewesen. Die hat sich also wirklich einmal um 360 Grad gedreht. Und sie ist da wirklich, die geht darin auf. Und Emily, bei der ist es so gewesen, für Emily stand immer fest, die stand schon mit 3 Jahren mit dem Kinderstethoskop, den lustigen Plastikhandschuhen und der Kinderschere in der Satz so, ich werde Arzt. Okay, so. Sie wurde Arzt, also sie wurde nicht Ärztin, ich werde Arzt. Okay, alles klar, so. Und das hat sich auch nicht viel verändert. Also Emily möchte gerne in die Richtung klinische Psychologie, hat sich aber jetzt erstmal für eine Ausbildung, also ganz bewusst hat sie gesagt, ich möchte erstmal Praxiserfahrung sammeln, hat auch erstmal ein FSJ gemacht, um so ein bisschen so reinzuschnuppern und macht jetzt tatsächlich eine Ausbildung zur Krankenschwester in der Psychiatrie. Also ganz tough. Und wo man dann also auch wirklich merkt, so die Geschichte von uns spielt also auch ins Leben der Kinder rein. Sie ist ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Also man darf nicht vergessen, so sie ist jetzt gerade mal 20 und hat das bei einer Palliativinitiative hat sie das gemacht und ist dort zertifizierte ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Also die beiden haben, also ich und ich bin auch, also bei Emily ist es so, der Weg war relativ klar, dass sie natürlich jetzt noch so dieses Add-on hat. Das war natürlich oder ist aus der Historie sicherlich zu erklären. Bei Marie ist es ein kompletter Wandel gewesen. Wirklich. Ja.
Aber vielleicht auch durch ihre eigene Erkrankung, ne? Spielt sicherlich
Ja,
eine Rolle, ne?
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz klar.
Und bei dir?
Und bei mir. Ja, bei mir. Also, bei mir ist es so, ich habe auch was gemacht. Ich habe auch mich einmal, also räumlich, ich habe räumlich mich mal komplett gewandelt. Und zwar, als Marie und Emily dann aus dem Haus waren, habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt mal weg. Also wir haben immer in Nordrhein-Westfalen gelebt, auch wenn wir hier viel umgezogen sind, so kreuz und quer, haben wir immer hier gelebt. Und ich hatte immer einen Lebenstraum. Ich wollte immer mal am Meer leben. Und ich habe Tommy damit wahnsinnig gemacht. Ich habe immer gesagt, oh Tommy, ich möchte mal am Meer leben. Ja, nee und ach nee und ach komm, es ist doch hier so schön, ach nee. Und irgendwann hat er gesagt, ja komm, ey, wir machen das mal. Irgendwann machen wir das mal. Na so. Und der hätte das auch gemacht, das weiß ich genau. Weil er hat halt dann auch irgendwann gesagt, ey, Moni, du bist mit mir so viel Ruhe durch die Gegend gezogen, komm, wir ziehen jetzt einfach mal ins Meer. So. Und die Kinder waren aus dem Haus und ich habe das gemacht. Also wir hatten das Haus, in dem wir gelebt haben, gemietet. Ich habe alles eingepackt und bin wirklich ganz, also so von der klassischen Doppelhaushälfte, ne, wie man sie kennt, bin ich nach Schleswig-Holstein gezogen, in ein 900-Seelendorf, direkt am Meer, 5 Minuten mit dem Auto von der Ostsee entfernt und habe dort in einem alten Gebäude aus dem Jahre 1892 in einer Wohnung gelebt. Also ganz, ganz alt, ganz spannend und habe dort wirklich ganz alleine gelebt. Ich habe dort niemanden gekannt, als ich dorthin zog, begann gerade so diese Phase der Lockdowns. Und diese bewusste Entscheidung, mich auf mich selber zurückzuziehen und ganz alleine zu sein, die war am Anfang wirklich ganz still. Das war sehr, sehr still. Aber es war eine unglaubliche Lebenserfahrung. Das ist eine Phase meines Lebens, die möchte ich nie mehr missen. Ich habe so viel gelernt, auch über mich selber gelernt, ja. Natürlich, auch da musste ich auch ein bisschen aufpassen, ob das Ganze jetzt nicht nur in diesem, ne, Nabelschau gerät, so, oh, wie fühle ich mich denn heute und wie geht es mir denn heute und was macht das denn hier mit mir, sondern ich habe halt auch immer im Austausch natürlich mit anderen gelebt, aber ich habe dort alleine gelebt. Ich bin so alle paar Wochen mal in die Präsenzarbeit gefahren. Habe wunderbare Freunde, die mich dann immer aufgenommen haben, wo ich dann immer leben durfte in so einer Familien-WG. Es war super, eine Wahnsinnserfahrung für uns alle. Die haben spontan gesagt, mach das, wir fangen dich auf. Großartig, ja. Ohne Achim und Birgit wäre das niemals möglich gewesen. Und trotzdem war es so, dass es auch sehr heilsam war. Nämlich das, was ich vorher nicht gemacht habe, mich nämlich so ganz bewusst auch mit dem Abschied von Tommy auseinanderzusetzen und mit der Tatsache, dass das jetzt mein Leben ist. Eleni, das ist jetzt mein Leben, ja? Das habe ich dort gelernt. Das war ganz heilsam. Dieser ganze Lärm, so schön wie das auch ist, die Menschen, die dich ablenken wollen und die dich mitnehmen wollen auf ihren Weg und sagen, komm, du bist nicht alleine, das ist alles schön, ja. Und ich habe wirklich so liebe Freundinnen und Freunde und ich bin so dankbar für die Menschen in meinem Leben. Das sind wirklich großartige, wunderbare Menschen. Aber es gab keine Stille. Und die Stille gab es dann dort. Das war so schön. Es war so schön und es hat meine Seele zum Teil geheilt.
Ja, das war ein ganz großer Lebenstraum von dir, ne? Den du
Ja.
dir dann endlich erfüllt hast.
Ja. Und jetzt kommt es aber. Jetzt wird es richtig. Jetzt wird es richtig wild. Ich bin dann wieder zurückgezogen.
Ja,
Bin dann wieder
war
zurückgezogen.
dann genug,
So,
wa?
ich habe das jetzt gemacht und dieser weiße Fleck, der ist jetzt, es gibt da keinen weißen Fleck mehr. Weißt du, ich hab mir einen Traum erfüllt. Hab gesagt, ich kann den jetzt loslassen. Ein schöner Satz vom Achim war mal oder ist, gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen. Und ich hatte das jetzt und ich bin jetzt befreit und es ist gut.
Ja, das ist sehr schön, dass du das sagst und dass du das so ja, so mutig und so stark auch gemacht hast und also gar nicht von der Angst geleitet, sondern so voller Vertrauen bist du da mit dir hingefahren mit deinem Rucksack und so, jetzt bin ich hier und da werde ich das mal erforschen
Ja.
und ich kann auch wieder zurückkommen, ist alles so selig,
Ja,
ne?
ja. Und das ist so schön, das ist so schön, Eleni, du sagst jetzt gerade etwas, das ist ein ganz wichtiger Satz in meinem Leben. Ich entscheide aus Liebe. Ja, du hast es gerade, du hast es so schön jetzt gerade gesagt. Ich habe mal einen ganz tollen Vortrag. Ich durfte mal an einem ganz tollen Vortrag teilnehmen. Das war letztendlich eine Einladung von unserer Hausärztin, die hat diesen Vortrag über das Gehirn gehalten. Und es gab dort einen Satz, der hat mich so berührt, ja. Sie sagte, wir können aufgrund der Verknüpfungen unseres Gehirns unfassbar viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, denken wir. Also wir haben ja eine Vielzahl und was wir für eine Auswahl haben. Aber letztendlich reduziert sich das Gehirn auf zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder ich entscheide aus Liebe oder ich entscheide aus Angst. Und du kannst jede der Entscheidungen, also ich habe das mal einfach so ausprobiert, ne? Ich meine natürlich jetzt nicht, ob ich jetzt die Milch, also wie viel Milch ich in meinen Kaffee mache oder sowas, ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder so, ne? Aber du kannst aus Liebe oder aus Angst entscheiden. Und ich entscheide am liebsten aus Liebe, ja, weil die Angst ist wichtig, weil Angst beschützt uns, also beschützt mich auch, ja. Ich empfinde Angst nicht als etwas Negatives, ja. Aber wenn ich entscheiden kann, dann aus Liebe.
Ja, das kommt total ganz, ganz doll rüber. Und ja, es war, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gespräch und sehr mutmachend und sehr warm. Und ja, ich glaube, das finden ganz viele Hörer, also ganz viel, ganz sehr, sehr ansprechend und es waren so viele wertvolle Aspekte in unserem Gespräch. Gibt es noch irgendeine Sache, die du noch gerne teilen möchtest? Für unsere Zuhörer.
Ja, es gibt etwas. Wenn es so, als es so ganz dunkel wurde, so um mich, da habe ich, das ist tatsächlich so, es wird so, also ne, gerade so am Anfang ist es so, also die Seele liegt ja wirklich so unter einer ganz, also ich habe das auch im Buch geschrieben, unter so einer ganz dicken Schneedecke und es ist erstmal alles so taub, ja. Und dann kommt dieses Gefühl so dieser Dunkelheit, weil du denkst gar nicht, dass es noch hell um dich herum wird, ja. Und wenn es Menschen gibt, dann so im Umfeld, also ich hatte das Glück und ich hoffe wirklich für jeden, dass er auch dieses Glück hat, dass Menschen im Umfeld sind, egal worum es jetzt geht, egal welche Schwere im Leben ist, die so ein Licht anzünden, die so eine Lampe anknipsen oder die so einen Vorhang wegziehen und sagen, so guck mal, da ist es hell. Dann würde ich jedem den Mut wünschen, auch dorthin zu blicken, wo es hell ist, weil es lohnt sich, weil das Leben ist so schön, ja. Und selbst wenn, also ich vermisse Tommy jeden Tag und ich glaube, dieses Gefühl, etwas zu vermissen im Leben, ob es der Mensch ist, der Beruf ist oder seine Unabhängigkeit ist oder so, die umgibt viele Menschen. Aber es ist so wichtig, dahin zu gucken, wo es hell ist, weil dann wird es auch irgendwann wieder hell und dann wird auch wieder die Seele hell werden und dann wird sich dieser dunkle Vorhang, der wird sich dann so nach und nach immer weiter entfernen. Und das ist etwas ganz Schönes, wenn man es zulässt.
Oder wie so ein, also ich habe so ein Bild, wie sich so ein kleines Krokus da durch die Schneedecke so kämpft und da sein Köpfchen raus streckt. Ja, und
Oh,
zum Licht will und zur Sonne und gewärmt werden will, ja, und das auch erreicht.
ja.
Aber es be benötigt halt auch Kraft und Durchhaltevermögen und natürlich sich zu öffnen den schönen Seiten. Ja, das ist
Ja.
schön, dass du
Ja.
uns das noch mitgegeben hast. Hast bei mir direkt Bilder ausgelöst.
Ist schön, das freut mich sehr.
Vielen
Schön.
lieben Dank. Es war ganz toll.
Eleni, ich danke dir. Es war so ein schönes Gespräch und ich werde das jetzt mit auf meinen Lebensweg nehmen. Es war für mich etwas ganz Berührendes, was für mich auch nochmal ja, meine Sinne so geweitet hat. Es war. ganz schön mit dir. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauschst.